Lukas 12, Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, und für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die Kleidung. Vers 29. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dieses bedürfet. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dieses wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Ich fand das so passend, was wir heute Morgen gelesen haben. Gemeinsam dieses Kapitel 2. Korinther 11, wo uns der Apostel Paulus vorgestellt wird. Ihr habt ja selbst gemerkt, wir haben hier eine Gegenüberstellung, ein bisschen Ironie in diesem Abschnitt. Auf der einen Seite stehen die Hyper, die Superapostel, so steht es da im Griechischen, die Übergroßen, die sich da eingeschlichen hatten in der Gemeinde und die zu erkennen waren daran, dass sie die anderen geknechtet haben, unterdrückt haben, dass sie die anderen ausgeraubt haben, von ihnen genommen haben und dass sie ihnen ins Gesicht geschlagen haben. Und das sind die typischen Kennzeichen unserer großen Apostel heute eigentlich auch. Dass sie andere knechten, dass sie andere ausnehmen, müsst ihr mal die Spendenaufrufe hören bei solchen Aposteln, und dass sie anderen ins Gesicht schlagen. Und dann stellt er sich vor, er sagt, es ist eigentlich Torheit, was ich hier mache, wenn ich mich hier mal rühme, aber jetzt will ich mal euch die Visitenkarte eines echten Apostels zeigen. Und dann zählt er auf, wie er verhauen worden ist und wie er unterwegs war, keine Heimat hatte und so weiter und so weiter. So sieht ein Apostel Jesu Christi aus. Und das passt so schön mit dem, was wir hier auch lesen. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz unvergänglich in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte verdirbt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Seien eure Lenden umgürtet, die Lampen brennend, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend der aufbrechen mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tische legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und das ist unser Herr. Ist das zu fassen, ihr Lieben? Auch in der Ewigkeit, dass er hier auf der Erde uns bedient hat, für uns gestorben ist, uns die Füße gewaschen hat, jetzt für uns betet, aber auch in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind, er wird der Diener bleiben. Wir werden uns zu Tische legen und er wird herzutreten und wird uns bedienen. Solch einem Herrn dürfen wir hier unser kurzes Leben weihen, ihm dienen. Und ich denke, das ist ein unheimlicher Ansporn, wirklich in diesem Dienst, den der Herr uns gerufen hat, weiterzumachen. Friedel hat mich eben ermahnt, ich sollte euch ermutigen heute Morgen. Vielleicht wird der eine oder andere ein bisschen erschlagen von den Prinzipien von Georg Müller. Und ich sage ja auch nicht, dass man alles so machen muss wie er. Und ich möchte auch davor warnen, dass wir irgendwie so einen Kraftakt machen und sagen, so komm, jetzt räumen wir alles aus unserer Bude, räumen das Sparkonto oder sonst irgendetwas. Das muss man wirklich mit dem Herrn tun. Man muss den Glauben haben, das Vertrauen zum Herrn haben. Es geht hier nicht darum, dass wir uns irgendwie was reindrücken gegenseitig, sondern dass wir unsere Motive überprüfen und uns fragen, können wir hier vielleicht etwas lernen von diesem Mann, vom Prinzip in der Bibel, und dass wir das mit ins Gebet nehmen und erwägen, Herr, was willst du von uns? Darum geht es. Nicht, dass wir hier etwas nachmachen, wozu wir innerlich gar nicht bereit sind und reif sind. Und ich denke, es ist viel besser, wir machen weiter unsere Schulden oder sonst irgendetwas, werden dann unsere Erfahrungen dann auch machen, als dass wir ein Prinzip übernehmen, was wir nicht von Herzen bejahen und wo wir auch wirklich die Voraussetzungen für haben. Aber schön wäre das natürlich, wenn wir mit diesem Gebet hier diese Stunde oder auch dieses Wochenende verlassen, Herr, ich möchte dahin wachsen. Ich möchte deinem Vorbild irgendwie doch ähnlicher werden und wirklich aus Glauben leben. Das ist so mein Wunsch und vielleicht werden wir auch so ein ganz klein bisschen heute Morgen dazu ermutigt. Für die, die gestern nicht da waren, wir beschäftigen uns also mit Georg Müller, geboren 1805, gestorben 1898. Der Mann ist also 92 oder 93 Jahre alt geworden. Von seiner Herkunft her kein Mann mit besonderen Qualitäten, ganz im Gegenteil. Wir haben gestern uns ein bisschen damit befasst, welch ein Vagabund er war, welch einen miesen Charakter er hatte, eigentlich gar keine Vorzüge. Er war ein Dieb, ein Lügner, ein ganz verschlagener Bursche. Kam dann zur Bekehrung dadurch, dass er ernste Christen kennenlernte, die es gewagt hatten, man höre und staune, beim Beten auf die Knie zu gehen. Und das hat diesen völlig gleichgültigen Sünder dermaßen berührt und angepackt, dass dieses Gebet Anlass zu seiner Bekehrung wurde. Wir haben festgestellt, dass er gar keine Sündenerkenntnis hatte bei seiner Bekehrung, wie das bei manchen der Fall ist, und wie er vor allem von der Liebe Gottes so fasziniert war, dass diese Liebe Gottes irgendwie sein Wesen geprägt hat. Die Sündenerkenntnis kam später. Er hatte keine Vorbilder in seiner Umgebung. Er hatte Theologie studiert und sagt selbst, unter den 900 Theologiestudenten waren vielleicht nur 9, die gottesfürchtig waren. Und so hatte er den Wunsch, auch dem Herrn zu dienen, in die Mission zu gehen. Er meinte, da auch den Willen des Herrn dadurch zu erkennen, indem er nun in der Lotterie gespielt hatte und dann ein großes Los zog. Er musste also alles wirklich von Grund auf lernen, auch Führung Gottes in seinem Leben. Ging dann nach England, nach London, in die Judenmission, um sich dort ausbilden zu lassen. Spürte aber, dass diese Missionsvereinigung irgendwie ihm Ketten anlegte und er unfrei war, dem Herrn zu folgen. Und hat dann dort im Frieden, ist er dann da weggegangen und hat dann angefangen, in einer ganz kleinen Gemeinde zu predigen, zu evangelisieren. Und so ist das ein oder andere an Überzeugung ihm geworden und gewachsen. Und es ist da eine Gemeinde entstanden, die bereit war, nach biblischen Prinzipien sich zu versammeln. Und Georg Müller hat ganz klar erkannt, kein Geld, kein Gehalt, ich möchte vom Herrn abhängig sein. Und dann reift in ihm der Wunsch, hier auf der Erde ein Glaubenswerk aufzubauen. Und er meinte, das wäre gut, ein Waisenhaus aufzubauen, womit Gott verherrlicht wird. Und sein Ziel war natürlich, diesen Waisen eine Heimat zu geben, sie zu versorgen, sie zum Herrn zu führen. Aber er schreibt, das oberste Ziel war, einer glaubenslosen Christenheit ein sichtbares Beispiel zu bieten, dass man im 19. Jahrhundert Gott vertrauen kann wie in alten Zeiten. Und auch einer skeptischen Welt den Beweis zu liefern, dass Gott lebt und da ist. Und deswegen sagte er, wollen wir keinen Pfennig irgendwie von Menschen erbitten oder erbetteln. Wir haben selbst kein Startgeld, sie haben mit einem Schilling angefangen, sondern Gott sollte alles geben, was nötig war, um dieses Werk zu tun und zu unterhalten. Alles sollte von ihm erbeten werden, keine Spendenaufrufe. Und das waren seine Prinzipien, die er festgehalten hat bis an sein Lebensende. Und Gott hat sich zu diesem Mann, zu diesem Glauben bekannt. Wir sind gestern stehen geblieben, gerade in dieser Situation, wo er davor stand, dieses Waisenhaus zu gründen. Er hat schon angefangen, die armen Kinder zu unterrichten, auch ihnen Brot zu geben und so weiter. Und nun hatte er die Prinzipien festgelegt, mit denen er dem Herrn dienen wollte. Er hatte einen Bruder, einen Freund zur Seite, der im Beistand, der Hendrik Craig. Und so haben sie angefangen. Nun war die Frage, wo kriegen wir Mitarbeiter her? Und ich glaube, das ist ein großes Problem, sicher auch in der Arbeit, die Gott euch gestellt hat, Mitarbeiter zu bekommen für diesen Dienst. Wir sprachen am Frühstückstisch miteinander, dort an der Mosel, man hat ein tolles Hausgeschenk gekriegt. Zig junge Männer bitten um Einlass, ist alles da, nur die Arbeit scheitert daran, weil kein Ehepaar da ist, keine Mitarbeiter da sind. Und Georg Müller hat das ganz klar erkannt, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur Mitarbeiter haben, sondern Mitarbeiter, die wirklich auf den Herrn vertrauen, die gottesfürchtig sind, mit ihm leben wollen. Ich zitiere mal aus der Biografie: Ein erstes Bedürfnis waren fähige und willige Gehilfen, die nur Gott geben kann. Georg Müller war sich bewusst, dass er vor allem gleichgesinnte Männer und Frauen zur Seite haben müsse, wenn seine Absichten recht zur Ausführung kommen sollten. Ein einziger Achan konnte das ganze Lager Israels verderben. Und ein Ananias und eine Sapphira die ganze Kirche Christi. So würde sich ein einziger glaubensloser, gebetsloser, selbstsüchtiger Gehilfe nicht als eine Hilfe, sondern als einen Hemmschuh erweisen, sowohl für das Werk selbst als für die Mitarbeiter. Kein Schritt wurde hastig getan. Er hatte bisher geduldig auf Gott gewartet und er wartete jetzt auch auf ihn, um aus seiner Hand die von ihm, von Gott erwählten Mitarbeiter zu bekommen. Und ehe er rief, antwortete Gott: Schon am 10. Dezember hatten sich ein Bruder und eine Schwester freiwillig schriftlich angeboten und der Geist, in dem sie es taten, geht aus ihrem Brief hervor. Er lautet: Wir bieten uns an für das beabsichtigte Waisenhaus, wenn Sie uns für fähig dazu halten. Wir sind bereit, alle unsere Möbel, die der Herr uns gegeben hat, für das Haus zu überlassen. Wir wollen den Dienst tun, ohne irgendwelche Bezahlung zu beanspruchen, da wir glauben, dass, wenn es der Wille des Herrn ist, uns zu gebrauchen, er für alle unsere Bedürfnisse sorgen wird. Wo finden wir heute noch solche Mitarbeiter? Ist das nicht großartig, wenn sich solche Leute melden, Gott sie ruft und sie bereit sind, auch auf den Herrn zu vertrauen? Und das war das Material, mit dem Gott arbeiten konnte und mit dem Georg Müller auch zusammenarbeiten konnte. Nun ist das ein Problem für uns heute natürlich, in unserer Gesellschaft, wenn wir an Versicherungen denken und alles Mögliche, mit diesem Prinzip zu leben. Aber wollen wir uns hier auch mal fragen, mit welcher Einstellung arbeiten wir mit? Erwarten wir etwas, auch an Geld, an Zuwendungen, oder vertrauen wir auf den Herrn, dass er für uns sorgen wird? Und ich glaube, dass wir an dieser Frage, da ist so ein Lackmustest auch für unseren Charakter, inwieweit wir wirklich von Christus geprägte Persönlichkeiten sind. Nun, sie bekamen die Mitarbeiter, sie konnten auch das Haus mieten, in dem Georg Müller schon wohnte. Sie bekamen die Möbel und sie wollten starten, aber es waren keine Kinder da. Also ganz umgekehrt wie da an der Mosel. Und sie haben sich dann gefragt und Georg Müller hat sich einen ganzen Tag zurückgezogen zum Gebet und hat sich vor Gott gedemütigt. Wie ist das möglich? Jetzt haben wir Personen, wir haben Möbel, wir haben Räume, aber keine Kinder. Und dann hat er festgestellt, er hatte um alles gebetet, nur nicht um die Kinder. Er meinte, die würden Schlange stehen, die würden von selbst kommen. Das musste er also auch lernen und dann hat er das nachgeholt und Gott gebeten, er möchte nun auch die Kinder schicken, die dort aufgenommen werden sollen und innerhalb von 7 Tagen, also am nächsten Tag kam schon das erste und innerhalb von 7 Tagen kamen 26 Waisenkinder, die dann sofort aufgenommen wurden. Und dann entstand natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ein Haus nach dem anderen wurde gebaut, ich werde gleich noch drauf zurückkommen, bis das 2000 von diesen Kindern aufgenommen werden konnten dort in Bristol. Und mit der Arbeit war dann mit der wachsenden Arbeit ein Problem verbunden, was viele von euch auch kennen. Und ich lese jetzt wieder etwas aus dieser Biografie hervor und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die unter euch, die schon länger in dieser Arbeit stehen. Georg Müller fühlte, dass seine große Tätigkeit nach außen sein Gebetsleben ungünstig beeinflusst. Könnt ihr da auch ein Lied von singen? Unheimlich viel Arbeit, keine Zeit mehr zum Gebet. Ja, er sah, dass da eine Klippe war, an der er scheitern und um Frieden und Vollmacht kommen konnte. Je länger, je tiefer wurde er überzeugt, dass auch auf dem wichtigsten Gebiet die Arbeit den Christen nicht so völlig in Anspruch nehmen darf, dass sie das heilige Nachdenken über das Wort Gottes und das innige Gebetsleben verhindert. Ich meine, das sind Worte, die reden auch zu mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist im Moment mein großes Problem, genügend Zeit zu finden, was heißt Zeit zu finden, sich Zeit zu nehmen für den Herrn selbst, fürs Gebet, fürs Bibelstudium. Gott sagte zuerst zu Elias, geh hin und verbirg dich und dann geh hin, zeige dich. Der sich nicht zuerst an einen stillen Ort verbirgt, um allein zu sein mit Gott, ist unfähig, sich auf öffentlichem Platz unter Menschen zu bewegen. Ein schöner Satz. Georg Müller sagt nachher oft zu den Brüdern, die zu viel zu tun hatten, um die nötige Zeit mit Gott zubringen zu können, dass 4 Stunden Arbeit mit 1 Stunde vorbereitenden Gebets besser seien als 5 Stunden Arbeit ohne dieses Gebet. Er betonte, dass unser Dienst dem Herrn angenehmer und unsere Mission den Menschen nützlicher sei, wenn wir gesättigt seien vom göttlichen Segen, von dem Tau des Heiligen Geistes. Ja, das haben wir damals ein bisschen schwülstig ausgedrückt, aber ich finde das unheimlich schön. Gesättigt sein vom göttlichen Segen. Ihr Lieben, wenn ich irgendwo so eine Person finden könnte, ich würde ihn reinspringen, um den zu sehen. Einer, der gesättigt ist vom göttlichen Segen. Vom Tau des Heiligen Geistes. Dem die Freude und die Gemeinschaft mit dem Herrn aus euren Knöpflöchern strahlt. Danach sehnen wir uns sehr. Was an Quantität der Arbeit gewonnen wird, geht verloren an der Qualität. Ist das nicht ein Problem von den meisten von uns? Die Arbeit wächst, wird immer größer, frisst uns fast auf, aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. geht verloren an der Quantität, wenn eine Verpflichtung die andere ablöst, ohne dass die nötige Zwischenzeit vorhanden ist, zur Erfrischung und Erneuerung der Kraft durch das Warten auf Gott. Dann schreibt der Biograf, seit den Tagen John Wesleys hat vielleicht kein Mann, auch in einer langen Lebenszeit, so viel geleistet wie Georg Müller. Und doch haben sich wenige so oft und für so lange in das Gezelt des Gebets zurückgezogen wie er. Also Georg Müller wurde 93 Jahre alt. Er hat bis zur letzten Lebenswoche gepredigt und gearbeitet und gedient. Und die Kraftquelle für diesen langen Dienst war sicherlich das Gebet. Aber er befand sich hier in einer Krise. Er merkte, die Arbeit wird so groß, dass die persönliche Zeit mit dem Herrn zu kurz kommt. Und dann geschah etwas, eine Eintragung in sein Tagebuch, die vielleicht auch manche von uns Ehemännern kennen. Und das war für ihn ein Alarmzeichen. Am 31. Dezember, diesen Morgen entehrte ich den Herrn durch Reizbarkeit gegen meine liebe Frau. Und fast unmittelbar, nachdem ich von den Knien aufgestanden war und ihm gedankt hatte, dass er mir eine solche Frau gegeben hatte. Ist das zu fassen? Und dann schreibt er in sein Tagebuch, O Herr, behüte deinen Knecht in Gnaden vor offener Entehrung deines Namens. Lieber nimm ich bald heim zu dir. Herr Jesus, das möchte ich nicht noch einmal erleben, dass ich meine Frau dermaßen behandle und dich dadurch entehre, auch wenn das kein anderer gesehen hat. Lieber nimm ich weg von dieser Erde, als dass ich dir solch eine Schande bereite. Aber das ist auch eine Frage an uns. Wie gehen wir mit unseren Frauen um? Eine Frage an mich vor allem. Und leiden die nicht oft unter dieser vielen Arbeit, die wir haben, wenn sie nicht wirklich aus der Stille, aus dem Umgang mit dem Herrn wirklich geboren ist? Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass Gott uns intakte Ehen schenkt, ein gutes Verhältnis zu unserem Ehepartner, damit die ganze Last der Arbeit wirklich von ihnen völlig akzeptiert ist und sie gerne und willig verzichten. Aber dazu haben wir auch etwas beizutragen. Und dann hat er eine Begegnung mit Christen, die seine stille Zeit dann verändert haben. Und er schreibt in seinem Tagebuch, während meines Aufenthalts in Plymouth wurde ich veranlasst, morgens früh aufzustehen. Plymouth war damals der große Anfang der Brüderbewegung. Einige von euch werden das wissen. Diese gute Gewohnheit habe ich seitdem behalten und ich möchte sie auch um keinen Preis wieder aufgeben. Veranlasst wurde ich zu dieser Maßnahme durch das Beispiel des Bruders, bei dem ich wohnte, und durch seine Anmerkungen, welche er bei der Hausandacht zu den Kapiteln vom israelitischen Opferdienst machte. Er wies darauf hin, wie Israel nur das Beste ihrer Früchte und ihrer Herde dem Herrn opfern durfte und machte die Anwendung, so sollten auch wir die schönsten Stunden des Tages, nämlich die frühen, stillen Morgenstunden, dem Umgang mit dem Herrn weihen. In früheren Jahren war ich auch immer früh am Morgen aufgestanden, aber seit meiner Krankheit glaubte ich um meiner schwachen Nerven willen, mehr Ruhe zu bedürfen, und so schlief ich dann bis 7 Uhr oder noch darüber hinaus. Desgleichen legte mir auch mittags eine halbe oder eine ganze Stunde zur Ruhe. Bei meinen vielen Arbeiten, mit denen ich am Tag bestürmt wurde, fand ich denn kaum noch Zeit und Gelegenheit, meine Knie vor dem Herrn zu beugen und die Gemeinschaft des Herrn zu suchen. So kam es denn, dass ich zerstreut und innerlich unbefriedigt blieb und oft den wahren Frieden der Seele entbehren musste. Nachdem ich diesen Mangel im rechten Licht erkannt hatte, beschloss ich um jeden Preis, morgens früh aufzustehen, um Zeit zu finden für die mir so wichtige Gebetsgemeinschaft mit dem Herrn. Möge mein körperlicher Zustand sein, wie er wolle. Ich wollte nicht länger mehr die schönsten Stunden des Tages im Bett zubringen, sondern dieselben verleben vor dem Angesicht meines Gottes. Durch die Gnade Gottes war ich imstande, gleich am folgenden Morgen mit der Ausführung meines Vorhabens zu beginnen und ich habe bis auf diesen Tag nicht wieder von dieser guten Regel abzuweichen brauchen. Seit jener Tag schlafe ich nur 7 Stunden täglich. Für manche von uns ist das auch noch viel. Und obwohl ich körperlich gar nicht stark bin und so viel Arbeit habe, welche mich geistig sehr müdet, kann ich doch bezeugen, dass ich mich zur Arbeit frischer fühle als je vorher. Jetzt habe ich genug Zeit zum Gebet und zur Betrachtung des Wortes Gottes. Das Werk meiner Hände geht unter dem Segen des Herrn ungestört seinen Gang. Und körperlich bin ich gesünder aus den früheren Tagen, wo ich länger schlief. Und das, meine ich, ist ein sehr, sehr schönes Zeugnis. Und auch vielleicht eine Ermutigung für manche von uns, doch diese schönsten Stunden des Tages unserem Herrn zu weihen, mit ihm alleine zu sein, um uns füllen zu lassen für den Tag, für all die vielen Gespräche und Sorgen, die dann auf uns zukommen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wie steht es damit? Ich glaube, wir alle haben es nötig, dass wir uns gegenseitig von Zeit zu Zeit immer wieder daran erinnern. Wir wissen alle um die Notwendigkeit. Wir wissen alle um den Wert. Wir können auch aus Erfahrung sagen, jawohl, das hat unseren Dienst ganz entscheidend befruchtet, die stille Zeit vor dem Herrn. Und doch bringt es der Teufel immer wieder fertig, auf irgendeine Weise uns davon zu trennen und dass wir sagen, es ist so viel Arbeit da, ich muss sofort rangehen, ohne dass man zuerst einmal den Herrn gesucht hat. Und das hatte dann auch ein sehr positives, so einen positiven Nebeneffekt auf sein Eheleben. Jetzt schmunzelt nicht über diese komischen Worte, die der Mann braucht, das ist immerhin 150 Jahre her, wo er schreibt, nach dem Mittagessen widmete Georg Müller 20 oder auch mehr Minuten seiner Gattin. Er äußerte sich hierüber einst folgendermaßen. Ich weiß, dass es für Sie gut ist, wenn Ihr immer tätiger Geist und Ihre fortwährende geschäftigen Hände für kurze Zeit ruhen. Ja, das sagst du sicher auch auf Friedel, oder, Hans? Unsere Muttis? Die haben es gebracht, jawohl. Dies, und das ist weise, kann aber nur erreicht werden, wenn sie ihren Gemahl bei sich hat. Also ausruhen ist für die meisten Frauen nur möglich, wenn der Mann daneben sitzt. Ist es so oder nicht? Aus andere bringt nicht viel für die Frau. Aus diesem Grund und auch, weil mir persönlich eine kurze Ausspannung wohltut, verbringe ich diese kostbaren Augenblicke in Gesellschaft meines lieben Weibes. In ihrem Zimmer sitzen wir dann für gewöhnlich nebeneinander, die Hände ineinander geschlungen, man stellt sich das vor, mit 60, 65 Jahren, in lieblichem Gedankenaustausch, oft auch ganz still, aber immer glücklich im Herrn. Hans, was ist los? Ja. Meinst du, das betrifft dich nicht? Du? Wo ist deine Frau, du? Wir haben nicht nur etliche glückliche Tage jedes Jahr oder einen glücklichen Monat alljährlich, nein, wir haben 12 glückliche Monate, das Jahr für Jahr. Was war wohl die Haupttriebfeder all dieses Glückes? Beide waren ganz einig in Bezug auf ihren gemeinsamen Lebensweg, auch waren in ihrem Charakter keine großen Abstände zu überbrücken. Jeder Tag wurde mit Gebet begonnen und dem Dienst des himmlischen Meisters geweiht. Das sich gemeinsame Zurückziehen erwies sich auch als eine Quelle der Wonne und des Segens und machte, mir das eigene Worte zu gebrauchen, das große Geheimnis der Fortdauer nicht allein des ehrlichen Glücks, sondern auch der Liebe zueinander aus. Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich mir das hinter die Ohren schreiben muss. Ich muss mich wirklich auch dazu zwingen. Aber ich will mir das auch zu Herzen nehmen. Und vielleicht ist das auch ein Wort für uns alle, die wir verheiratet sind, auch bei allem Dienst an anderen, auch an unsere Ehefrau zu denken, damit sie nicht müde wird. Und wie viele Arbeiter für den Herrn sind an dieser Klippe gescheitert, weil irgendwann einmal die Frau nicht mehr mitgezogen hat, bitter wurde und dann die ganze Arbeit nicht mehr unter dem Segen des Herrn stand. Deswegen glaube ich, haben alle Brüder hier, die verheiratet sind, eine ganz große Verantwortung, ich auch, dafür zu sorgen, dass unsere Frauen A, mit dem Herrn leben, B, dass wir ein harmonisches Eheleben führen, damit wirklich eine ungetrübte Gemeinschaft da ist und der Herr auch unsere Ehe, unser gemeinsamen Dienst segnen kann. So, dann wurden also die Waisenhäuser gebaut. In dem Haus, wo sie bisher zusammen lebten, war so viel Lärm und Krach, schlechte Kanalisation, die Nachbarn beschwerten sich, wenig Spielfläche, dass sie den Herrn gebeten hatten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann wollen wir anfangen zu bauen. Und das war natürlich auch eine Frage für ihn. Er wartete auf den wiederkommenden Herrn, ist das richtig? Aber er bekam im Gebet die Gewissheit, das zu tun. Und es war ja klar, sie wollten nicht eher anfangen, etwas zu bauen, wenn nicht vorher das Geld da war. Sie hatten sich ja zum Prinzip gemacht, am ersten Tag ihrer Ehe, sie wollten lieber verhungern, als irgendeine müde Magd Schulden machen. Und so haben sie auch darauf gewartet, dass Gott nun die Fenster des Himmels öffnet und Geld gibt und nach 36 Tagen kam dann die erste große Spende, das waren 1.000 Pfund Sterling, das war damals eine ziemlich große Summe Geld, ich glaube so etwa 20.000 Mark. 3 Tage später kam ein Architekt und der bot dann kostenlos seine Hilfe an und dann nach 4 Jahren war dieses Haus fertig, Das erste große Haus für 308 Personen, die aufgenommen werden konnten. Damals kostete das 15.000 Pfund. Naja, das waren etwa 300.000 Mark. Wenn wir das mal umrechnen auf heute, könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Brüder und Schwestern sich haben gebrauchen lassen, um dieses Haus aufzubauen. 1856 wurde das zweite Haus gebaut für weitere 400 Personen. 1862 das dritte Haus. 1870 das fünfte, vierte, nee, vorher das vierte und dann 70 das fünfte Haus, sodass dann für 2000 Kinder und Helfer Platz wurde. Nun wäre manches zu erzählen von den Erweckungen unter den Kindern, die in diesen Häusern erlebt wurden, wie Gott wirklich diese Arbeit nicht nur dadurch gesegnet hat, dass alles bezahlt werden konnte, sondern wie auch viele von diesen Kindern zum Glauben kamen und selbst auch wieder dann solche wurden, die hinausgingen, um das Evangelium weiterzusagen. Man könnte hier sehr viel erzählen von den Glaubenserfahrungen. Gott hat diesen Georg Müller nicht auf Tage im Voraus versorgt. Ihr könnt das nachlesen in der Biografie, wie sie oft am gedeckten Tisch saßen und nichts zu essen hatten und dass einmal sogar man das Essen um eine halbe Stunde verschieben musste und dann wurden irgendwelche Kartoffeln gebracht oder sonst irgendetwas, sodass sie dann frühstücken oder zum Mittag essen konnten. Aber Gott hat sie nie im Stich gelassen. Oft, dass sie keinen Pfennig hatten, davor standen, sie mussten Kohlen kaufen oder sonst etwas, aber zur rechten Zeit hat Gott geholfen. Nicht auf Vorrat, sondern immer das, was im Moment gebraucht wurde. Und das ist auch eine Frage an uns, ob wir uns damit abfinden können, dass wir uns versorgen lassen und führen lassen können, Tag für Tag, nicht im Voraus, sondern Schritt für Schritt. Das hat Georg Müller ganz praktisch erlebt und erfahren. Und er hat oft auf den Knien liegen müssen, er wusste nicht, wie es weitergeht, aber er wusste, Gott hilft. Und er hatte Tagebuch geführt, um ganz genau festzuhalten, was sind die Bedürfnisse und auf welche Weise hilft Gott, nach welchem Gebet. Und das hat er von Zeit zu Zeit veröffentlicht in seinen Jahresberichten, in seinen Tagebüchern. Ich hatte gestern schon erwähnt, dass ein Buch großen Einfluss auf sein Leben hatte, die Biografie von August Hermann Franke, diese Arbeit, die in Halle gemacht wurde. Dann kam ein zweites Buch hinzu, was sein Leben beeindruckt hat, das war die Lebensgeschichte von John Newton. Amazing Grace kennt ihr wahrscheinlich, dieses Liedchen, das hat dieser John Newton gelesen und ich hoffe, ihr kennt alle seine Lebensgeschichte. Die ist unwahrscheinlich spannend und wild. Er war Sklavenhändler, aber so in Sünde verstrickt, so gesoffen, geflucht, gehurt und was nicht alle, dass es keinen übleren Menschen gab, nach seiner eigenen Einschätzung. Dann waren sie irgendwann mal gestrandet, irgendwo, er wurde ausgesetzt von seinem Chef, von seinem Sklavenschiff und dann wurde er Sklave von Sklaven, von schwarzen Sklaven. Musste wie ein Hund in so einer Hütte leben, wurde gedemütigt noch und noch. Und irgendwie ist er dann wieder auf so ein Schiff gekommen und in einem furchtbaren Sturm, wo man schon alles aufgegeben hatte, die Segel zerrissen waren, die Masten gebrochen, er klammerte sich noch an irgendeinem Balken fest, dann hat er zu Gott geschrien. Ja, und das war der Anlass zu seiner Bekehrung. Und dann wurde er, als er an Land kam, der bekannte und berühmte Evangelist, der dann auch mit dazu beigetragen hat, dass in England und USA die Sklaverei abgeschafft wurde. Er wurde ein ganz bekannter Liederdichter und er hat seine Lebensgeschichte dann auch niedergeschrieben und seine Erfahrung mit dem Herrn. Und auch dieses Buch wurde dann für Georg Müller der Anlass, auch seine Erfahrung mit dem Herrn niederzuschreiben. Nicht, um sich ein Denkmal zu bauen, sondern um anderen Menschen Mut zu machen, auf Gott zu vertrauen. Das war sein großes Motiv, zu leben und zu dienen. Dann kam noch ein drittes Buch hinzu, das will ich bei der Gelegenheit euch dann auch nicht vorenthalten, das ist die Lebensgeschichte von George Whitefield, aber die kennt ihr ja schon alle. Wenn nicht, ist das eine unverzeihliche Bildungslücke, Leute. Das ist der größte Prediger nach dem Apostel Paulus und natürlich nach unserem Herrn auf dieser Erde gewesen. George Whitefield, Freund von John Wesley. Ein unwahrscheinlicher Mann, sage ich euch. Ich kam mit 21 Jahren zum Glauben, ganz gegensätzlich zu dem, was Georg Müller erlebt hatte. Der hatte solch einen Sündenkampf, der hat wochenlang gefastet, gerungen, nächtelang gebetet, um seine Sünden loszuwerden. So etwas kennt man heute überhaupt nicht mehr. Und als er das dann kapiert hatte, die Gnade Gottes, Jesus stellvertretend am Kreuz für ihn, das hat ihn so fertig gemacht, den konnte es nicht mehr halten. Der hat dann gepredigt mit einer Kraft und Vollmacht. Die ganzen Vorgesetzten, Pfarrer und Theologen haben ihm dann sofort die Kirchen verboten. Das war zu gefährlich, was der predigte. Er hat sich auf den Friedhof gestellt. Und das gab es natürlich überhaupt nicht. Das war das erste Mal, dass man wagte, solche sakralen Räume zu verlassen. Und das war eigentlich eine Entwürdigung, Entheiligung des Wortes Gottes, das auf dem Friedhof zu verkündigen. aber er hat sich nicht abhalten lassen. Und dann ging er dann nach Bristol und hat dann den Bergarbeitern morgens um 4 Uhr gepredigt, bevor sie dann anfingen ihre Arbeit. Und zuerst kamen dann ein paar hundert zusammen, am Nachmittag ein paar tausend. Und dann wurde er der bekannte Straßenprediger, der oft vor 10, 20, 30, 40.000 und in einigen Fällen vor 80 und 100.000 Menschen gesprochen hat. Die strömten zusammen, weil der Mann natürlich eine unwahrscheinliche Begabung hatte zu predigen. Damals die Schauspieler, die Direktoren von Schauspielgruppen, die schickten ihre besten Schauspieler in die Predigt von Whitfield, damit sie vernünftig zu reden lernten und gestikulieren. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die erste Reihe war immer besetzt von Schauspielern und die gucken, hörten dann zu, wie man vernünftig predigt. Und ein bekannter Schauspieler sagte, er würde ein Vermögen geben, wenn er nur das Wort "Oh!" so sprechen könnte wie Whitfield. So. Also je nachdem, wie er seine Worte betonte, konnte er die Menschen zum Lachen und zum Weinen bringen. Das war ein Mann, unwahrscheinlich. Man hat ausgerechnet, seine Stimme reichte 1,8 Kilometer weit. Damals gab es kein Mikrofon. Der musste wie ein Stier gebrüllt haben. Und vorne ist das nette Bild, das hat man gezeichnet. Naja, der hatte auch die Angewohnheit, anfangs noch so im Talar da zu stehen und noch so ein bisschen Würde von sich zu geben. Aber er war da auf dem Moorfields, da wo Jahrmarkt war. Und da war früher immer schwer was los. Da waren dann, was weiß ich, so Tierbändiger, die brachten ihre Bären mit und so weiter und die machen ihren Spektakel. Harlekin gab es damals auch, da war so etwas wie ein Clown, stelle ich mir vor. Und als sie dann merkten, da fängt der Whitfield an zu predigen, da sahen die natürlich ihre Felle schwimmen, da haben sie wacker so eine Gruppe von Musikanten bestellt, die mit Trommelgerassel dann losgingen. Sobald er seinen Mund aufmachte, haben die einen Mordspalaver da veranstaltet, nur damit er gestört wurde. Andere Gemüsehändler hatten allen Jungs, so im Alter von 14 bis 20 Jahren, faule Eier kostenlos angeboten, sollten sich bewaffnen. Die kamen dann mit prallen Hosen natürlich dann in die Versammlung, freuten sich schon auf das Theater, was jetzt stattfinden würde. Aber Whitfield und seine Freunde waren auch nicht dumm. Die haben auch ein paar Jungs bestellt, die sollten mal eben durch die Reihen gehen und alle, die so dicke Taschen, einmal draufklopfen. Und dann wurde denen übel vor sich selbst, dann haben sie selbst die Versammlung aufgegeben. Also damals war schwer was los, wenn evangelisiert wurde, sage ich euch. Einmal haben sie einen scharfen Bullen in die Versammlung getrieben, aber dieses störrische Vieh hat sich nicht an seine natürlichen Gesetze gehalten und ist dann einfach umgekehrt. Und als nichts mehr half, ist einer von den Harlekinen auf dem Baum, da kann man ja sehen, über ihn geklettert. Einer hat so eine Posaune mit, um ihn dann ins Ohr zu truten. Und als das auch nicht half, hat dann einer seinen Hintern entblößt und den Zuschauern dann entgegengestreckt, nur um die zum Lachen zu bringen. Und natürlich Whitfield, gewieft wie er war, er sagte: "Ja, bitte, Anschauungsunterricht, jetzt sag doch mal, ist nicht richtig, der Mensch, halb Tier, halb Mensch" und so weiter. Und hat dann so eine Gegenstandspredigt gehalten, wie abartig, wie abartig Mensch sein kann. Also Leute, dieses Buch ist nicht mehr lange zu kriegen, läuft aus, sind nur noch ein paar Exemplare dafür, 7,80 €. Ihr tut euch selbst und anderen großen Gefallen, wenn ihr das lest. Es ist wirklich erfrischend zu lesen, anspornend, wie dieser Mann gelebt hat. Er ist nur, ich glaube, 53 Jahre alt geworden. Eines seiner letzten Worte war: "Lieber verbrennen als verrosten." Ist auch schön, ne? Und diese Biografie war also sein dritter Schwerpunkt in seinem Leben. Ich hatte schon gesagt, er war eigentlich kein großer Prediger. Er war ein Mann des Glaubens, des Vertrauens, des Gebets. Und doch hat er sehr viele Predigten dann in seinem Leben auch gehalten. Aber gerade dieses Lebensbild hat ihn dann auch herausgefordert, die Wortverkündigung sehr ernst zu nehmen. Und dann erlebte er im Jahr 1870, dass seine Frau, mit der er etwa 40 Jahre lang verbunden war, heimging. Das war für ihn natürlich ein sehr harter Schlag, aber er hat das auch im Vertrauen auf den Herrn angenommen. Und er wurde sehr getröstet, dass seine Tochter ihm nach der Beerdigung einen Zettel reichte, den die Mutter 2 Jahre vorher geschrieben hatte. Da steht drauf: "Sollte es dem Herrn gefallen, Mary Müller plötzlich wegzunehmen, so möge doch keins der teuren Überlebenden denken, das geschehe zum Gericht für die Hinwegeilende oder die Zurückbleibenden. Sie hat so oft, wenn sie das Herrn näher spürte, gedacht, wie köstlich es wäre, gerade jetzt abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, alle Zeit." Finden wir heute Schwestern hier unter uns, unsere Ehefrauen, die nur einen Wunsch haben, beim Herrn zu sein, abzuscheiden, bei ihm zu sein. Ihr Lieben, das ist eine Frömmigkeit, die wir heute nicht mehr kennen. Wir sind so erdverbunden, so mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, mit dieser Erde verbunden, dass wohl kaum jemand da ist, der das so sagen könnte. Ich kann es von mir auch nicht sagen. Nur der Gedanke, welch ein Schlag es für den Gatten und die Tochter wäre, hat das Sehnen gebändigt, aus der Vergänglichkeit zum Herrn zu entfliehen. Ist auch ein bisschen komisch, aber immerhin, süßer Heiland, dein Wille soll auch darin geschehen, wie in allem und nicht der ihre. Und hier sehen wir, oder können wir so einen ganz kleinen Blick werfen, auch in das Glaubensleben seiner Frau. Eine Frau, die den Herrn über alles liebte, bereit war, auf alles zu verzichten, aber die große Sehnsucht hatte, bei diesem Herrn zu sein, den sie süßer Heiland nennt. Nun, wir gebrauchen diese Worte heute nicht. Aber was ist uns der Jesus wert? Georg Müller war da 65 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt. Und er, der bis dahin sehr viele Missionare unterstützt hatte, durch Gaben, und dem es verwehrt war, Judenmissionar zu werden oder sonst irgendwo in die Mission zu gehen, sondern Gott hatte ihn nach Bristol zunächst einmal gestellt, der wurde jetzt frei, wirklich dem Herrn zu dienen, auch in Übersee. Sein Schwiegersohn wurde der Nachfolger. Er wusste seine wachsende Arbeit in guten Händen. Und man kann also auch viele Zeugnisse davon lesen, wie der Herr wirklich dieses Werk wunderbar verseucht hat, auch in seiner Abwesenheit. Aber vielleicht so ein paar, drei, vier Beispiele, was sie einfach erlebt haben, wie Gott auch an Gläubigen wirkt, durch das Vorbild von Georg Müller. Und liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, wir haben nicht nur eine Arbeit an Gefährdeten und eine große Verantwortung dafür, sondern wir haben auch eine ganz große Verantwortung, in dieser Zeit unseren Mitchristen ein Vorbild zu sein. Viele andere werden sich orientieren an uns. Und wir haben unseren jungen Mitarbeitern wirklich auch im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn voranzugehen. Und das wird einen Einfluss haben. Und das kann auch heute in dieser Zeit unsere kaputte Christenheit herausfordern und auch verändern. Georg Müller erzählt, im Jahr 42 erhielt er eine goldene Uhr und Kette, die ein kurzes Briefchen begleitete. Sein Inhalt zeigt uns, wie viel mehr wir für Gott tun können, wenn wir unsere künstlichen, eingebildeten Bedürfnisse etwas einschränken. Der Geber schrieb, es kommt ein ganz köstlicher, kurzer Brief. Ein Pilger braucht nicht eine Uhr wie diese, also eine goldene Uhr, um glücklich zu sein. Eine geringere wird genügen, ihm zu zeigen, wie schnell die Zeit dahin fliegt und wie schnell er dem Kanaan entgegeneilt, wo es keine Zeit mehr gibt. Ist gut formuliert, oder? Dafür sollte eine Uhr eigentlich sein, uns daran zu erinnern, wie vergänglich wir sind und wie schnell wir beim Herrn sind. So können Sie damit tun, was Sie gut dünkt. Es ist die letzte Reliquie irdischer Eitelkeit. Möge ich, solange ich im Leibe walle, vor allem Götzendienst bewahrt bleiben. Peng, fertig, aus. Uhr war weg. Finde ich ganz, ganz großartig. März 84 kam ein ähnliches Geschenk in George Müllers Hände. Die betreffende Person hatte gemäß 1. Petrus 3, Vers 3 einige Juwelen verkauft. Das setzte sie nun in Stand, eine größere Gabe als je zuvor darzureichen. Wie viel überflüssiger Schmuck, den Jünger Jesu noch tragen, könnte mit Segen für den Herrn geopfert werden? Der einzige Schmuck, der in seinen Augen von großem Wert ist, würde umso heller leuchten, wenn wir ihn alleine tragen würden. Auch schön formuliert. Was ist unser eigentlicher Schmuck? Nun, von den Frauen lesen wir in 1. Petrus 3 oder 2, der Schmuck eines sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Die einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo etwas sehr köstlich genannt wird. Ein sanfter und stiller Geist, das sollte der Schmuck einer Frau sein. Und was sollte der Schmuck eines Mannes sein? Ich denke, wirklich Christusähnlichkeit, Vertrauen auf den Herrn. Und dieser Schmuck würde umso mehr hervorstrahlen, wenn wir auf allen anderen Schmuck verzichten. Noch ein paar Erfahrungen. Und das zeigt uns auch, wie gewissenhaft Georg Müller mit Geld umging. Und ich sage jetzt nicht, dass wir es alles nachmachen müssen, aber er wollte ganz peinlich genau sein. Während einer Periode großer Verlegenheit erhielt Georg Müller ein versiegeltes Geldpaket. Er wusste, von wem es kam, weil die Absenderin eine Frau war, die in Schulden steckte und ihre Gläubiger nicht bezahlte. Was würden wir mit so einem Geld machen? Jetzt kriegen wir eine Mordspende, wir wissen, der hat Schulden da und da. Und das zu einer Zeit, wo nicht so viel in der Kasse war, um auch nur die Ausgaben des laufenden Tages zu decken. Ich finde das unheimlich beeindruckend, wie dieser Mann wirklich vor dem Herrn gestanden hat und wusste, welches Geld er annehmen kann und welches nicht. Geld, bitte, fühlt das nicht aus einer Ohrfeige. Ihr müsst das nicht so machen. Ihr könnt es anders machen. Ich denke, der gibt uns die Freiheit dazu, aber hört euch einfach mal an. Geld, das aus Ertrag eines musikalischen Abends zugunsten der Weisen eingesandt wurde, schlug er höflich aus. Er zweifelte nicht an der freundlichen Absicht derer, die die Sache ins Werk gelegt hatten, aber er fühlte, dass das Geld für das Werk Gottes nicht auf diese Weise gewonnen werden sollte. Das ist ganz weit weg für uns. Oder? Benefizabend oder so ist doch eine gute Sache. Aber er wusste, nee, komm, das ist für mich, für mein Werk nicht das Richtige. Und das soll uns jetzt nicht deprimieren oder ärgerlich machen, sondern uns Mut machen, können wir nicht vermehrt auch dem Herrn zutrauen, dass er für unsere Bedürfnisse sorgt. Und wenn es mal knapp wird, will er uns dann nicht auch in Frage stellen, dass wir unseren Glauben, unser Verhältnis zu ihm überprüfen. Und dann etwas sehr Schönes. 12. Oktober 1956 sandte mir ein Herr 2000 Mark mit der Bestimmung, dass diese, und da war damals viel Geld, dass diese Summe angelegt werden soll zu einem Fonds für mich und meine Familie, damit ich etwas haben möge für meine alten Tage oder in Krankheitsfällen. Was macht man dann? Der liebe Bruder hatte gewiss die besten Absichten, als er sich entschloss, auf diese Weise den Grund zu legen zu einem Altersfonds für mich. Für mich bedeutete diese Freundlichkeit und Fürsorge aber eine feine Versuchung, sowohl was meine Person als auch was die Anstalten betraf. Durch Annahme und Verwendung dieser Gabe nach dem Wunsch des Gebers würde ich von dem Grundsatz, nach welchem meine Arbeit nun 26 Jahre geschehen war, abgewichen sein. Bei aller Würdigung der Gabe und aller Hochachtung vor dem Geber hat er diese Gabe abgelehnt und zurückgeschickt. Ich finde das wunderbar zu sehen, wie ein Mann bereit ist, konsequent allein von Gott abhängig zu sein und nicht nur für heute zu glauben, sondern auch für morgen. Eines Tages schrieb ein Herr, der das Werk häufig unterstützt hat, an Müller und fragte, wie es mit der Kasse bestellt sei, mit der Waisenkasse. Er habe eine bestimmte Summe zu verwenden, wollte das Geld aber dahin geben, wo es am nötigsten sei. Nun habe er gedacht, Müller könne ihm mitteilen, ob er etwas nötig habe. Wenn nicht, könne das Geld für andere Zwecke Verwendung finden. Er wisse ja wohl, dass Müller nicht Kollekten sammelt, sondern von seinem Herrn allein abhängig sein wolle. Aber es sei doch auch etwas anderes, ob er eine an ihn gerichtete Frage beantworte oder ob er andere um Beiträge anspreche. Müller antwortet wie folgt: Indem ich Ihnen für Ihre liebevollen und freundlichen Zeilen herzlichen Dank ausspreche, erkenne ich gern den Unterschied an, den Sie machen zwischen Bitten um Beiträge und Beantwortung einer Frage, welche an mich gerichtet wird. Aber ich muss Ihnen zugleich bekennen, dass ich mich nicht frei fühle, Ihnen über den Stand unserer Kasse irgendwelchen Aufschluss zu geben, das ja meine Lebensaufgabe ist, den Schwachen im Glauben den Beweis zu erbringen, dass es wohlgetan ist, sich in allen Stücken auf den Herrn allein zu verlassen. Vorbildlich. Das soll vielleicht mal genügen, um uns etwas von dem praktischen Glauben und dem Umgang mit Geld im Leben von Georg Müller zu zeigen. Und schenke der Herr, dass es auch für uns eine Ermutigung ist. Nachdem seine Frau heimgegangen war, er sein Werk dann jüngeren Händen übergeben hat, wurde er nun frei, das zu tun, was ihm bisher verwehrt war, in die Welt zu reisen und zu evangelisieren, das Wort zu verkündigen. Und er hatte dann folgendes Anliegen: Er wollte ein ganz schlichtes, einfaches Evangelium predigen, das alle verstehen konnten. Zweitens, er wollte den Gläubigen Gewissheit des Heils vermitteln. Er hatte durch die vielen Kontakte festgestellt, dass es auch unter den Arbeitern für den Herrn viele gab, die keinen Frieden hatten und keine Heilsgewissheit hatten. Und dazu wollte er auch losziehen, um ihnen das deutlich zu machen, dass man sich, was das Heil der Seele betrifft, ganz auf den Herrn auch verlassen kann. Drittens, er wollte die Gläubigen anleiten, wirklich die Bibel zu studieren. Er merkte, viele lesen die Bibel, um so ein bisschen Trost für den Tag zu haben, irgendwie einen Schluck zu nehmen, aber sie kennen die großen Zusammenhänge der Bibel nicht. Und dazu wollte er sie auch anleiten. Viertens, er wollte brüderliche Liebe fördern. Er fand so viel Zerstrittenheit und Zerrissenheit, Neid und Streit in den Gemeinden. Und dazu wollte er auch sein Leben einsetzen, um da ein Friedensstifter zu sein, die Herzen miteinander zu verbinden. Fünftens, er wollte den Glauben an die Verheißung Gottes wecken. Das war ihm ja ein Herzensanliegen mit seinem ganzen Lebenswerk. Aber er wollte jetzt auch in seinen Predigten darauf hinweisen, Liebe Brüder und Schwestern, verlasst euch auf Gottes Wort. Gott kann nicht lügen. Wir können auf seinen Verheißungen stehen, Gott beim Wort nehmen und er wird dazu stehen. Sechstens, das klingt uns vielleicht ein bisschen komisch, die Scheidung von der Welt und das Trachten und Sinnen nach oben war ein wichtiges Anliegen. Er merkte, dass viele Christen irgendwie sich doch hier etabliert hatten, Kompromisse machten und er war der Überzeugung, dass wir als Christen nur dann glaubwürdig sind, wenn wir uns wirklich radikal von dem Lebensprinzip dieser Welt unterscheiden und wenn wir wirklich eine himmlische Gesinnung haben. Unsere Reichtümer sind nicht auf der Erde. Wir sind also keine Superapostel, die sich einbilden. Man müsste uns daran erkennen, dass es uns gut geht, dass wir einen dicken Mercedes fahren und sonst irgendetwas. Sondern wir sollten durch eine himmlische Gesinnung gekennzeichnet sein, suchen, was droben ist und mit dieser Gesinnung dann hier auf der Erde sein. So wie der Apostel Paulus von sich sagt, als die Armen, aber viele reichmachend. Das wollte er leben. Und siebtens, ihm war wichtig, dass der Herr bald kommen würde. Und auch das wollte er den Gläubigen versuchen deutlich zu machen, der Herr kommt bald und das sollte auch einen Einfluss haben auf ihr Leben. Und vom Jahr 1875, wo er also 70 Jahre alt war, bis 92, wo er 87 Jahre alt war, hat er dann 42 Länder bereist, 200.000 Meilen ist er dann gefahren und gegangen. Er hatte etwa 5.000 bis 6.000 Predigten dann gehalten in dieser Zeit und hatte etwa 3 Millionen Zuhörer in aller Welt. Otto Rieck hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, mit 60 fing mein Leben an. Hier bei Georg Müller war es mit 70, fing sein Dienst als Evangelist an, auch ein Trost für uns, Friedel. Ja? Wer weiß, wo du noch überall hinkommst, aber du hast ja schon die halbe Welt umreist. Aber auch ein Mann, der mit 65 sich nicht nach hinten lehnte, sondern, naja, dann guckte er nach vorne und ließ sich gebrauchen bis an sein Lebensende. Und am Lebensende konnte er sagen, jetzt muss ich mich korrigieren, ich habe gestern eine falsche Zahl genannt, hatte er 200 Mal die Bibel durchgelesen, von vorn bis hinten. Wahrscheinlich hat er immer ein Kreuz gemacht vorne in der Bibel, wenn er es wieder einmal durch hatte. Als er starb, hatte er 60 englische Pfund an Bargeld hinterlassen. Mehr hatte er nicht. Er hatte 10.024 Waisenkinder aufgenommen, 81.501 Kinder in Schulen unterrichtet, 1.989.266 Bibeln und Bibelteile verschickt, 3,1 Millionen Bücher, 115 Missionare unterstützt, übrigens Hudson Taylor war einer von denen, die von Georg Müller gelernt hatten, sich auf den Herrn zu verlassen, den Georg Müller unterstützt hatte. Etwa 30 Millionen Mark, 1910 wurde es errechnet, ich weiß nicht, wie viel Wert das heute hat, aber das Zigfache, waren durch seine Hände gegangen, waren ihm gespendet worden, hat er weitergegeben. Die Gemeinde in Bristol war auf 1200 Gemeindeglieder angewachsen, sodass man sich geteilt hatte in 4 Gemeinden. Und 60 Missionare waren aus dieser Gemeinde in alle Welt hinausgegangen. Jetzt fragt man sich, was ist das tiefste Geheimnis seines Lebens? 2 Dinge zum Schluss. Im letzten von ihm herausgegebenen Jahresbericht auf Seite 66, kurz vor seinem Tod, stellt er fest, der Hauptzweck, den ich mit diesem Werk im Auge hatte, ist zu zeigen, dass im 19. Jahrhundert Gott noch der lebendige Gott ist und dass er jetzt noch so gut wie vor fast 2000 Jahren auf die Gebete seiner Kinder hört und denen hilft, die ihm vertrauen. Das, was er am Anfang seines Werkes gesagt hatte, dazu wollte er einen Beweis liefern, konnte am Ende seines Lebens sagen, ich habe euch den Beweis geliefert. Das und das haben wir tun können, alles hat Gott gegeben und bitte, ihr habt ihr den buchstäblichen Beweis, Gottes Verheißungen sind ernst zu nehmen. Das war sein großer Wunsch. Und dann noch ein zweites. Als ihn jemand um das Geheimnis seines Lebens fragte, antwortete er, es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Er bückte sich dabei immer tiefer und fuhr fort. Ich starb Georg Müller. Seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und seinem Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit der Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Ist das nicht ein tolles Zeugnis? Ich starb mir selbst meinen Wünschen, auch meinen Freunden, auch der Kritik, dem Tadel, dem Lob. Und ich habe nur noch eine einzige Frage: Ist Gott mit dem einverstanden, was ich tue? Das andere ist nicht so wichtig. Das hielt er für das Geheimnis seines Lebens. Vielleicht darf ich dann mit einem Bibelwort das Lebensbild von Georg Müller beschließen. Eine direkte Parallele zu dem, was wir heute Morgen gelesen haben, aus dem 2. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus von sich sagt, vielleicht ist das auch eine Ermunterung für manche von euch, die im Moment auch Zeiten durchmachen, wo manche Freunde sie verlassen, Verleumdung da ist, Ungerechtigkeit. Da zählt er auf in Kapitel 6, 2. Korinther 6, aus 4, Vers 4, wir erweisen uns in allem als Gottesdiener, in vielem Ausharren, und er zählt er auf, wo er überall war. Vers 8, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet. Und jetzt kommt's, als Traurige, aber allezeit uns freund, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend. Ich denke, das können wir auch über Georg Müller schreiben. Und wie schön wäre das, wenn wir das am Lebensende auch von uns sagen könnten, oder wenn wir uns das für unser Leben wünschen. Als materiell Arme, aber die in der Lage sind, viele reich zu machen mit dem Reichtum, der unser Herz erfüllt hat, unser Leben verändert hat.